SRF 2 Kultur.
Sie hören die Sendung Reflexe, am Mikrofon Lucia Stettler. Mit seinem Roman «La vérité sur l'affaire Harry Guébert» sorgte der junge Genfer Autor Joël Dicker für die literarische Sensation im französischen Bücherherbst 2012. Das Buch wurde innerhalb von wenigen Monaten eine Dreiviertelmillion Mal verkauft, gewann mehrere Auszeichnungen, wie zum Beispiel den Grand Prix du Roman de l'Académie Française, und stand sogar in der Endausmachung für den wichtigsten Literaturpreis im Land, den Prix Goncourt. Heute erscheint der Roman auf Deutsch «Die Wahrheit über den Fall Harry Guébert» in der Übersetzung von Carina von Enzenberg. Hinter diesem Erfolg steht maßgebend ein Mann, der 60 Jahre älter ist als Joël Dicker, Bernard de Fallois, Kopf der Édition de Fallois. Einer der letzten großen Verleger Frankreichs, enger Freund von Georges Simenon und so etwas wie ein literarisches Gewissen der Nation. Seit Jahrzehnten prägt er die französische Bücherszene und hatte auch etliche Spitzenpositionen bei großen Verlagen inne. Bei Hachette zum Beispiel war er maßgeblich an der Entwicklung von Livre de Poche beteiligt. Bei Gallimard entdeckte und publizierte er unter anderem zwei unveröffentlichte Werke von Marcel Proust. Vor 26 Jahren, in einer Zeit, in der andere in seinem Alter schon längst an den Ruhestand denken, gründete er noch seinen eigenen feinen Verlag, die Noble Édition de Fallois. Eigentlich hatte er sich im Frühsommer 2012 mit damals 86, langsam aus dem Geschäft zurückziehen wollen. Verhandlungen zur Übergabe seines Verlages waren bereits im Gange. Und dann, im Juni, gab ihm Joël Dicker das Manuskript seines Romans zum Lesen. Und damit begann ein Literaturmärchen, welches das Leben von Autor und Verleger auf den Kopf stellen sollte. Bernard de Fallois assistierte nach der Lektüre sofort alle Gespräche mit möglichen Nachfolgern und stürzte sich mehr denn je in die Arbeit. Diesen Roman wollte er persönlich unter die Leserinnen und Leser bringen. Genau darüber will ich mit Bernard de Fallois sprechen und von ihm erfahren, warum er glaubt, der junge Genfer habe das Zeug zu einem ganz großen Schriftsteller. Höchstens eine Viertelstunde Besuchszeit sichert mir Fallois Assistentin am Telefon zu. Der Verleger sei im Moment sehr beschäftigt. In vielen Ländern steht die Lancierung der Übersetzung an und noch immer treffen praktisch täglich neue Anfragen für Lizenzrechte ein. Um alles kümmert sich der Patron persönlich. Kurz vor der vereinbarten Zeit stehe ich an der Rue de la Boétie 22 mitten in Paris. Einen Hinweis auf die Édition de Fallois suche ich vergeblich. Und auch im dritten Stock, vor der blank polierten Eingangstür aus Holz, entdecke ich erst auf den zweiten Blick ein winziges Papierschild mit der Aufschrift «Édition de Fallois». Bescheidenheit ist offensichtlich eines der Prinzipien dieses bedeutenden französischen Verlags. Herzlich nimmt mich ein paar Minuten später Bernard de Fallois persönlich in Empfang. Ein gediegener Herr in Krawatte und Anzug, mit einer warmen, sonoren Stimme und einem kräftigen Händedruck. Er weist mich in sein großes Büro und als er sieht, dass ich die deutschsprachige Fassung von Joël Dickers Roman dabei habe, beginnt er spontan mit dem Gespräch.
Erlauben Sie mir, mit einer Frage anzufangen? Finden Sie die Übersetzung gut?
Moi, j'ai trouvé c'était bon.
Parce que la grande question qui m'intéresse, c'est savoir si les traducteurs réussissent.
Die große Frage, die mich hier nämlich interessiert, gelingt es den Übersetzern, das Undefinierbare bei Dicker rüberzubringen? Auf den ersten Blick scheint dieser Roman ja einer von vielen zu sein. Aber wer genauer hinschaut, merkt sofort, dass er eben gerade nicht ein Roman ist wie viele andere.
Und um mir eine Vorstellung zu vermitteln, wie groß das internationale Interesse an Dickers Roman ist, begibt sich Bernard de Fallois kurz hinter seinen wuchtigen antiken Schreibtisch und sucht in den verschiedenen Papierbergen nach einem bestimmten Blatt Papier. Er wird schnell fündig und beginnt zu zählen.
17, 18, 19, 20, dans 20 langues auxquelles il faut ajouter la Serbie, 21, la Slovénie, 22, ça doit être environ 25 ou 26 langues.
Es mögen ungefähr 25 oder 26 Sprachen sein. Aber vergessen Sie nicht, jede Sprache kann mehrere Länder bedienen. Die englische Übersetzung hat gleichzeitig einen englischen Verleger, einen amerikanischen Verleger und einen aus Kanada.
La langue espagnole a donné une édition en Argentine.
Die spanische Übersetzung hat neben einem spanischen Verleger noch einen in Argentinien, einen in Chile, einen in Mexiko und, wenn ich mich richtig erinnere, einen in Kolumbien.
Et un autre pays encore, la Colombie, je crois.
Noch einmal greift Bernard de Fallois zielsicher in seine Papierberge, holt eine weitere Liste hervor und liest die Namen der Länder laut vor. Es tönt wie die Nomination für eine Fußball-WM.
Korea, Danemark, le Japon, la Finlande, la Catalogne, la Russie naturellement, la Suède, la Turquie, la Norvège, la Hollande, la Tchéquie.
Auf Chinesisch gäbe es sogar zwei Versionen. Eine im einfachen Chinesisch für China und eine im sogenannten komplizierteren Chinesisch für Taiwan.
Un en chinois qu'on appelle complexe pour Taiwan. La traduction roumaine est publiée.
Bereits erschienen ist die rumänische Übersetzung, die italienische und die spanische.
La traduction espagnole est publiée.
Und da ist sie wieder, die Bescheidenheit von Bernard de Fallois. Man spürt, dass er eine diebische Freude am Erfolg seines Schützlings hat und auch stolz ist auf den Jungen. Er erwähnt aber nicht, dass es Joël Dicker bisher in praktisch allen Ländern, in denen sein Roman bereits auf den Markt kam, sofort auf die Bestsellerlisten geschafft hat, meistens sogar auf Platz 1. Der Franzose erzählt einzig, dass ihm der italienische Verleger alle drei Tage eine begeisterte Zwischenbilanz meldet und nach zwei Wochen bereits 90.000 Exemplare verkauft hat.
L'éditeur, qui était déjà très confiant, m'envoie tous les trois jours un message en me disant: C'est inimaginable, nous avons encore réimprimé 10.000 exemplaires. Et ils sont arrivés en 15 jours à 90.000 exemplaires dans un pays où, quand même, les livres français ne sont pas comme les propres livres italiens.
Das ist für dort erstaunlich, für ein französisches Buch. Diesen Erfolg verdankt Joël Dicker nicht nur dem Umstand, dass er gut aussieht und mehrmals im Fernsehen aufgetreten ist. Nein, schuld ist wirklich primär das Buch. Davon bin ich fest überzeugt.
C'est pas sa personne. À mon avis, c'est le livre. Voilà.
Das Buch. Das Buch «Die Wahrheit über die Affäre Ari Geber» ist eine Mischung aus Krimi, Liebesgeschichte, Gesellschaftsstudie und Verlagssatire. Und es ist auch ein Roman im Roman. Im Mittelpunkt steht der Ich-Erzähler Markus Goldmann, ein junger Autor, der auf Anhieb mit seinem ersten Roman einen Bestseller landet und nun vom Verlag enorm unter Druck gesetzt wird, ein nächstes Manuskript abzuliefern. Sein Problem? Ihm fehlt die zündende Idee. In dieser Krise erfährt er, dass sein ehemaliger Professor und Freund, der renommierte Schriftsteller Ari Geber, von der Polizei festgenommen worden ist. Der Grund? In seinem Garten wurde ein Skelett gefunden. Wie sich später herausstellt, handelt es sich dabei um das Mädchen Nola, das seit mehr als 35 Jahren als vermisst galt. Es ist ein offenes Geheimnis, dass sich Harry und Nola einst sehr nahe gestanden waren. Markus Goldmann glaubt aber fest an die Unschuld seines Mentors und stellt eigene Ermittlungen an, um den wahren Täter dingfest zu machen. Gleichzeitig liefert ihm dieser spektakuläre Kriminalfall den dringend nötigen Stoff für sein nächstes Buch. Joël Dicker schreibt diese Geschichte mit viel Tempo und Witz. Raffiniert verknüpft er verschiedene Erzählstränge, blendet vor und zurück und lässt die beiden Autoren Markus und Harry viel über ihren Beruf als Schriftsteller philosophieren. Gleichzeitig liefert das Buch auch ein faszinierendes Porträt einer amerikanischen Kleinstadt an der Ostküste. 3 Jahre hatte Joël Dicker bereits an diesem Roman gearbeitet und insgesamt 30 Fassungen geschrieben, als er Bernard de Fallois von diesem Projekt erzählte. De Fallois hatte bereits Dickers erstes Buch «Les derniers jours de nos pères» publiziert. Joël Dicker ließ sich überreden, das Rohmanuskript zur Prüfung auszuhändigen und sorgte damit bei seinem Verleger für 2 schlaflose Nächte. Er habe praktisch 48 Stunden lang nonstop gelesen, erzählt mir Bernard de Fallois. Ein totales coup de foudre sei das gewesen. Und er habe sofort gespürt, la vérité sur l'affaire Harry Guébert ist ein ganz großer Wurf.
Aber quand ça a été fini, je n'ai plus eu la moindre hésitation.
Es gab für mich keinen Zweifel. Es geschieht nämlich sehr, sehr selten, dass ich praktisch 48 Stunden am Stück durchlese. Ich konnte nicht ins Bett. Ich musste einfach immer dranbleiben.
Je ne peux pas, il faut que je continue. Il faut que je continue.
Neugierig gab er das Manuskript ein paar anderen Leuten zum Testlesen.
J'ai simplement dit, il faut que je m'assure par trois ou quatre autres lecteurs que je ne suis pas victime d'un sortilège.
Ich habe mich einzig noch bei anderen Lesern absichern wollen, ob ich da nicht allenfalls einem Hexenzauber zum Opfer gefallen bin. Bei einem Roman kann man nämlich genauso den Verstand verlieren wie bei einer Frau.
Je peux être ensorcelé par un roman qu'on peut être ensorcelé par une femme.
Die Befürchtungen waren unbegründet. Die Freunde teilten seine Euphorie.
Mysterieusement, les quatre personnes ont été enthousiastes.
Bernard de Fallois hat diese Geschichte sicher schon oft erzählt. Aber noch immer spürt man die große Begeisterung. Und man realisiert, dass wohl gerade dieses Feuer für ein Manuskript den wahren Verleger ausmacht. Er hat Dickers Potenzial sofort erkannt. Und das sei vielleicht die einzige Gabe, die er in diesem Metier mitbringe. Er wusste, dieses Buch wird seinen Weg machen.
La seule qualité que j'ai eue, c'est de dire, c'est le livre qui va faire sa promotion.
Die Augen von Bernard de Fallois glänzen, wenn er von den Stärken dieses Romans erzählt. Die Art und Weise, wie Dicker immer wieder falsche Fährten legt. Die liebenswürdigen Figuren, die einem nicht mehr aus dem Kopf gehen.
Jenny, la fille de Jenny, le policier, l'extraordinaire homme riche, et puis la mystérieuse Nola, que j'avais trouvé tellement sympathique.
Auch die Ostküste der USA, die er selber noch nie besucht habe, werde beim Lesen unmittelbar präsent.
Je sentais cette petite ville, je voyais la voiture noire, je voyais le café où Harry s'installait pour travailler. Et ce qui m'a beaucoup plu, personnellement. D'abord, c'est que, par ma propre expérience, je l'ai considéré comme une grande réussite littéraire.
Und ich darf aufgrund meiner langen verlegerischen Erfahrung behaupten, hier handelt es sich auch um einen großen literarischen Erfolg. Für mich gibt es keine Hierarchie, was den philosophischen Inhalt eines Buches betrifft oder die stilistische Originalität eines Schriftstellers. Bei den Romanschriftstellern beurteile ich primär die Gabe, das Leben neu zu erschaffen.
Le don de vous faire sortir de vous-même pour vivre d'autres vies. C'est cela que j'apprécie surtout dans les romans.
Bernard de Fallois ist lange genug in der Verlagsbranche tätig, um zu wissen, es zählt nicht nur die literarische Qualität, es kommt auch auf den richtigen Zeitpunkt einer Publikation an. Deshalb überrumpelte er Joël Dicker damals im Juni 2012 mit der Nachricht, das Manuskript müsse unverzüglich auf den Markt. Innerhalb von knapp 3 Monaten. Anfang September war der letzte Moment, um den Roman noch ins Rennen für die verschiedenen Literaturpreise zu schicken. Dies war nicht nur drucktechnisch eine Parforce-Leistung, immerhin ist das Buch über 720 Seiten dick. Nein, es brauchte auch viel Überzeugungskraft, um die Leute in den Redaktionsstuben und bei den Preisjurys zu motivieren, nach den langen Sommerferien noch rasch diesen Schmöker zu lesen. Aber hier kam Joël Dicker das große Ansehen von Bernard de Fallois entgegen. Dass sich der renommierte Verleger und große Intellektuelle wegen eines Romans nun doch nicht wie angekündigt aus seinem Verlag zurückziehen würde, sondern im Gegenteil mit einem Buch eines völlig unbekannten Schweizers wieder voll ins Geschäft einstieg. Diese Nachricht verbreitete sich in Paris wie ein Lauffeuer und weckte Neugier in der Branche. Welche Perle hatte der schlaue Fuchs denn dieses Mal entdeckt? Bereits am 4. September, also noch bevor der Roman in die Buchhandlungen ausgeliefert wurde, stand Dickers Werk schon auf der Longlist für den Prix Goncourt. Ein idealer Start in den Bücherherbst, der zugleich den Teppich auslegte für begeisterte Kritiken in allen großen Blättern, von Figaro über Le Temps bis Le Monde. Dieses Echo drang dann natürlich auch rasch über die Grenze und der Name Joël Dicker begann auch die internationale Verlagsszene hellhörig zu machen. Bereits im Oktober begann an der Buchmesse in Frankfurt das Pokern um die Rechte. Bernard de Fallois saß in Paris und entschied in jedem Fall selber, welche Verlage zum Zuge kommen sollten.
Et je dois vous dire que beaucoup d'éditeurs étrangers m'ont dit « Nous voulons ce livre parce que nous avons enfin trouvé un livre français qui nous plaît. »
Wissen Sie, viele ausländische Verleger haben mir gesagt, wir wollen dieses Buch, denn endlich haben wir ein französisches Buch gefunden, das uns gefällt. Denn die Gattung Roman in meinem Land war seit recht langer Zeit von einer Art Virus befallen. Zuerst gab es die Mode ein bisschen ästhetisch, was man der Nouveau Roman bezeichnete. Das heißt, eine experimentelle Literatur, in der die Autoren systematisch ganz andere Erzählmittel einsetzten als die großen klassischen Romanautoren aus dem 19. Jahrhundert wie etwa Balzac, Dickens oder Dostojewski. Der Nouveau Roman zielte nicht auf Emotionen, sondern blieb kühl und nüchtern, wirkte oft wie von einem Notar geschrieben.
Ça a été une mode, ça a été curieux, mais à mon avis, ça a été un peu stérile. Et un autre virus, c'est celui de l'autoconfession.
Ein anderer Virus, der in Frankreich grassierte, sei die Bekenntnisliteratur gewesen. Plötzlich hätten Frauen und Männer nur noch die eigene Erfahrungswelt zum Thema gemacht.
Ce qu'il y avait de magnifique dans le livre de Dicker, c'est qu'on était dans un autre pays, avec des gens tout à fait différents, aussi loin de la Suisse que possible.
Und was eben gerade die Attraktivität bei Joël Dickers Roman ausmacht, man ist in einem anderen Land, bei Menschen, die wenig mit uns gemeinsam haben. Größer könnte der Unterschied kaum sein zwischen Genf oder Fribourg und dieser kleinen Stadt an der amerikanischen Ostküste. Und das Besondere? Man ist beim Lesen mittendrin.
Ausgerechnet ein Schweizer soll also tatsächlich den klassischen Roman zurück in die französische Literatur gebracht haben? Ich frage nach und Bernard de Fallois bestätigt.
Oui, je crois qu'ils ont tous, c'est pourquoi il a été nommé dans tant de prix.
Ja, so ist es. Die professionellen Leser waren fasziniert und Dicker wurde ja praktisch für alle großen Preise nominiert. Man konnte den Roman mit derselben Inbrunst lesen, wie man früher Alexandre Dumas oder Jules Verne gelesen hat.
Par Alexandre Dumas ou par Jules Verne, par un de ces grands choses.
Bernard de Fallois, der große Intellektuelle, wehrt sich gegen das Vorurteil, gute Literatur dürfe nicht unterhalten und zur Ablenkung dienen.
Mais c'est très important la distraction. C'est très important. Et je l'ai dit aux lecteurs, jeunes, n'ayez pas honte de vous amuser avec des romans.
Ablenkung ist sogar sehr wichtig. Und ich sage das auch den jungen Lesern. Schämt euch nicht, wenn ihr euch mit Romanen amüsiert. Das ist doch wunderbar.
Et alors les gens âgés, bien les gens âgés, je l'ai remarqué chez tous ceux qui m'en ont parlé. Ils étaient comme rajeunis par cette lecture. Et ils avaient une sorte de reconnaissance.
Nehmen wir zum Beispiel die älteren Leser. Sie werden verjüngt durch die Lektüre von Joël Dickers Roman. Warum? Im Alter denkt man zunehmend an traurige Dinge, ernste Dinge. Und man sieht die jugendlichen Illusionen zerrinnen. Ist es da nicht wunderbar, auf ein Buch zu stoßen, das sie die Zeit vergessen lässt?
Est-ce que c'est pas le moment où il est bon de tomber sur un livre qui vous entraîne de nouveau dans la simple distraction d'être ailleurs, de vivre une aventure? Sans vous dire est-ce que je lis un chef-d'œuvre, mais je lis quelque chose qui m'a emmené hors de moi pendant quelque temps.
Wir wissen es. Vieles läuft schief auf der Welt, aber wenn Sie an Bord eines wirklich guten Romanes gegangen sind, dann haben Sie plötzlich wieder Vertrauen in Ihr Leben.
Si vous avez embarqué sur un beau rêve romanesque, vous avez de nouveau confiance dans la vie.
Die zugestandene Viertelstunde unseres Gesprächs ist längst vorbei. Aber Bernard de Fallois signalisiert nicht, dass er das Interview abbrechen möchte. Er strahlt eine erstaunliche Vitalität aus und man beginnt, Joël Dicker zu beneiden, dass er ausgerechnet an einen so engagierten Humanisten geraten ist, an einen, in dessen Adern noch Herzblut für die Sache schlägt. Fragt man Bernard de Fallois nach dem Erfolgsrezept eines Verlegers, hat er auch nach bald 70 Jahren Berufserfahrung keine definitive Antwort.
On ne sait jamais, c'est la destinée, on ne sait jamais pourquoi certains livres tombent sur l'éditeur qu'il faut.
Man weiß es nie. Ist es Zufall oder ist es Vorbestimmung? Warum geraten gewisse Bücher an jenen Verleger, den sie brauchen? Und warum gelingt es diesem Verleger dann auch, eine Begeisterung zu entfachen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Mein schlichter Beitrag war höchstens der Umstand, dass ich auf Dickers Weg gepflanzt wurde. Genau im richtigen Moment.
Donc ma contribution, c'est que j'ai été placé sur son chemin le jeu, au moment où il fallait.
Hier ist sie wieder, die Bescheidenheit des Bernard de Fallois. Er sieht sich nicht als Vater von Dickers Erfolg, macht primär das Buch selbst für die Begeisterung verantwortlich. Glaubt er wirklich, Joël Dickers Roman wäre bei einem anderen Verleger genauso durchgestartet? Das kann ja wohl nicht sein Ernst sein.
Je ne sais pas. Je pense que si c'était pas moi, peut-être on aurait trouvé que le livre était trop long.
Nun, ich weiß es nicht. Vielleicht hätte ein anderer Verleger als ich darauf bestanden, das Buch zu kürzen. Das wäre fatal gewesen. Meiner Meinung nach, und da kritisiere ich jetzt nicht die französischen Verleger, sondern jene aus dem angelsächsischen Raum, besonders aus den USA. Sie glauben, sie müssten ständig intervenieren. Sie sagen dem Autor, wenn du erfolgreich sein willst, musst du den Schluss ändern, diese Passage herausstreichen, jene Passage kürzen. Also sie wollen im Grunde genommen das Buch fabrizieren.
Ils veulent au fond fabriquer le livre avec l'auteur. Et moi je pense qu'il faut plutôt que l'éditeur soit attentif à ce que le livre demande.
Ich finde vielmehr, der Verleger muss spüren, was das einzelne Buch erfordert.
Für Bernard de Fallois ist Dickers Roman nicht der erste verlegerische Geniestreich, der ihm in dieser Art gelungen ist. Er hat schon mehrere Bucherfolge in Frankreich lanciert. Und doch ist in diesem Fall einiges anders.
Ce qu'il a de particulier celui-ci, c'est le fait qu'il ait immédiatement été adopté par l'étranger avec autant de ferveur. Et qu'il a donné, et ça c'est peut-être à cause de l'époque que nous vivons actuellement, il a donné à beaucoup de gens une sorte d'envie, on lui souhaitait du bien.
Für mich absolut neu war die Tatsache, dass ein Roman sofort vom Ausland akzeptiert wurde. Und zwar mit der genau gleichen Begeisterung. Und dass der Autor auf derart viel Sympathie stößt.
Et bien sûr, j'ai toujours le souvenir de ce phénomène extraordinaire qui était Simenon, qui produisait tous les trimestres, quatre fois par an, un roman, et qu'à chaque fois on se disait, que se passe-t-il dans cette tête?
Natürlich kommt mir dabei immer auch wieder das außerordentliche Phänomen Jean Simenon in den Sinn, der vier Romane pro Jahr herausgab. Und was ich jedes Mal fragte, was geht in diesem Kopf vor? Wie schafft er es, in 10 Tagen etwas zu schreiben, das derart die Tiefen der menschlichen Existenz auslotet?
C'était pas du tout l'homme d'un procédé, c'était un inventeur et un connaisseur de destinée. C'est un homme pour qui j'avais une immense admiration.
Jeder wusste, dass Simenon überhaupt nie nach einem bestimmten Muster vorging. Er war kein Konstrukteur, er war ein Erfinder. Ich habe ihn sehr bewundert und wir pflegten eine freundschaftliche Beziehung.
Nous avions des relations amicales, mais il faut savoir une chose, c'est que les grands écrivains, les vrais écrivains, il y a l'homme que l'on connaît, qui est sympathique, avec qui on aime se rencontrer, avec qui on aime bavarder, parler, de tout. Et puis il y a celui qui, la nuit, s'enferme tout seul et écrit. Et là, nous le découvrons, ce qu'il y a en lui.
Aber man muss sich in einem klar sein. Bei den großen Schriftstellern, den wahren Schriftstellern, da gibt es den Menschen, den man kennt, den man schätzt, mit dem man plaudert und sich gut unterhält. Und es gibt den anderen Menschen, der sich nachts einschließt und schreibt. Und erst da entdecken wir, was in ihm steckt. Und wir begegnen Seiten, die wir nie vermutet hätten. Und ich glaube, dass Joël Dicker auch so ein Autor ist, der uns literarisch noch zu überraschen vermag. Ich möchte gerne wissen, was noch aus ihm werden wird.
Genau 60 Jahre trennen Bernard de Fallois und Joël Dicker. Der Verleger könnte also problemlos der Großvater des Autors sein. Und wenn man Bernard de Fallois hört, wie respektvoll er von seinem Schützling spricht, denkt man auch hier, eine solche Beziehung ist rar im heutigen Verlagsgeschäft. Es sei gar nicht so einfach, ihre Beziehung zu beschreiben, sagt mir der Verleger. Natürlich sei man stolz auf diesen Erfolg. Und in diesen Stolz mischten sich auch väterliche Gefühle.
On est heureux de lui donner confiance en lui, de lui dire surtout, comprenez bien que vous avez fait quelque chose de très bien. Mais en même temps, je me disais, mais l'homme qui a écrit telle page, l'homme qui a écrit tel sentiment, qui a décrit ça.
Man freut sich, sein Selbstbewusstsein zu stärken und ihm zu versichern, sei dir bewusst, du hast etwas Großartiges geleistet. Gleichzeitig muss ich mir aber auch klar sagen, ein Mensch, der solche Buchseiten zustande bringt, der schafft Gefühle in dieser Differenziertheit zu beschreiben, so ein Mensch ist gar nicht jünger als ich. Es ist nicht eine Frage des Jahrgangs. Im kreativen Prozess spielt das Alter keine Rolle. Ein Mann von Mitte 20 kann menschlich genauso reif sein wie eine ältere Person. Denn was letztlich vor sich geht, wenn er schreibt, was ihn die Szenen konstruieren und die Dialoge formulieren lässt, all das bleibt ein rätselhaftes Phänomen der Vorstellungskraft. Und diese hängt überhaupt nicht mit Erfahrung und Alter zusammen.
C'est un phénomène mystérieux de l'imagination littéraire. Et là, c'est pas lié à l'expérience. C'est pas lié du tout à l'âge.
Bernard Fallua hat in seinem langen Verlegerleben viele Talente kommen und gehen sehen. Und er weiß, dass seine Begleitung von Joël Dicker zeitlich begrenzt ist. Was möchte er dem jungen Schweizer für die Zukunft mit auf den weiteren Weg geben? Jetzt, wo für Joël Dicker die große Tournee durch die Welt erst so richtig losgeht.
Oh, vous savez, je crois qu'il, heureusement qu'il n'en a pas besoin. Être lui-même.
Nun, Joël braucht zum Glück keine Ratschläge. Wichtig ist, dass er sich selber treu bleibt und diesen verrückten Rummel nicht allzu wichtig nimmt.
On doit quelque chose au public, c'est normal. Et je trouve très bien qu'il le fasse comme il le fait, c'est-à-dire sans trouver que c'est trop et en acceptant avec beaucoup de gentillesse.
Zweifellos. Ein Autor schuldet seinem Publikum eine gewisse Präsenz. Und es gefällt mir, wie liebenswürdig und geduldig Joël diese Kontakte mit der Öffentlichkeit pflegt. Aber er darf sich nicht vereinnahmen lassen, sondern muss sich immer wieder zurückziehen können in seinen Genfer Alltag. Einkehren ins Büro der Großmutter, das sie ihm für seine Arbeit zur Verfügung stellt. Ein Autor braucht Ruhe. Braucht Einsamkeit, um sich wieder voll dem kreativen Prozess widmen zu können. Er hat sie nötig, zum Überleben.
Auch Bernard Fallua braucht jetzt endlich wieder Zeit, um sich den Geschäften zu widmen. Offen sind zum Beispiel noch die Filmrechte. Mehrere Interessen liegen offenbar vor. Aber Bernard Fallua wartet noch immer auf ein attraktives Angebot aus Hollywood. Er ist überzeugt, dass Dickers Roman Stoff hergibt für ganz großes Kino. Langsam steige ich wieder das ehrwürdige Treppenhaus an der Rue de la Boétie herunter und denke über das Gespräch nach. Die Geschichte von Joël Dicker und Bernard Fallua klingt wie ein Märchen. Ein Literaturmärchen. Genauso filmreif wie der Roman selber. Und zu einem solchen Märchen passt eben auch, dass aus vereinbarten 15 Minuten plötzlich 60 Minuten wurden. Bernard Fallua, der starke Mann hinter Jungtalent Joël Dicker. Unter diesem Titel stand die heutige Reflexe-Ausgabe, am Mikrofon Lucia Stettler. Die Wiederholung hören Sie heute Abend um 22 Uhr, ebenfalls hier auf SRF 2 Kultur. Die deutsche Ausgabe von Joël Dickers Roman «Die Wahrheit über den Fall Henri Guebert» ist bei Piper erschienen. Mehr darüber erfahren Sie nächsten Sonntag um 11 Uhr in der Sendung 52 beste Bücher. Joël Dicker wird mein Gast sein.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.